ARD. ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Was wären wir ohne den Grund und Boden, auf dem wir stehen? Er ist existenziell für unsere Ernährung, für Wasser- und Klimaschutz. Ohne Boden gibt es kein Leben. Und doch ist er gefährdet. Durch zu viel Dünger, zu wenig Wasser, durch Beton und kapitalistische Spekulationen, Flächenkonflikte und Gemeinwohl. Ein Thema, das wir gleich besprechen wollen mit den Autorinnen Christiane Gräfe und Tanja Busse.
Und Katrin, davor ist es ja auch schon ziemlich brisant. Du hast mit Shia Behjat gesprochen, der Moderatorin, Autorin, die sich Gedanken darüber macht, wie sie als Feministin ihre beiden Söhne großziehen kann, welche Werte und Vorbilder sie ihnen mitgeben kann in einer Zeit, in der die Superheldenfiguren echt ausgedient haben.
Es geht um Gesellschaft in dieser Stunde. In welcher Welt wollen wir leben? Neue Bücher geben dazu Antworten von Sheila Bejat, Christiane Gräfe, Tanja Busse. Und du, Carsten, hast noch mit Dana von Suffrin gesprochen, die mit ihrem Buch Nochmal von vorne zwar einen Roman geschrieben hat, aber doch vom modernen jüdischen Leben zwischen München und Tel Aviv erzählt und dabei die Fliehkräfte darstellt, die eine Familie treffen können. Also eine spannende Stunde, wir freuen uns drauf.
Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie eine der Kulturwellen der ARD eingeschaltet haben. Das ist die ARD Radio Kulturnacht, die verbindet Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR 2, WDR 5, das RBB Kulturradio und MDR Kultur.
In dieser Stunde treffen wir uns mit Christiane Gräfe und Tanja Busse, mit Sheila Bejat. Aber zunächst ist hier Carsten Tesch im Gespräch mit der Autorin Dana von Suffrin.
Nochmal von vorne, so heißt der neue Roman von Dana von Suffrin. Nach dem Erfolg mit ihrem ersten Buch Otto 2019 ist jetzt Nochmal von vorne erschienen. Willkommen in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern, Dana von Suffrin.
Ganz herzlichen Dank.
Für die Rosa, für ihre Ich-Erzählerin, haben Sie den Satz geschrieben: Ehrlich gesagt gewöhnen wir uns allzu schnell daran, Waisen in der Midlife-Crisis zu werden. Sehen Sie das ähnlich wie Rosa, dass sich Menschen schnell daran gewöhnen, erwachsen weisend zu werden?
Ja, ich sehe das schon ähnlich wie Rosa. Ich sehe überhaupt, glaube ich, das meiste ähnlich wie diese Romanfiguren, muss ich zugeben. Und es geht bei diesem Zitat auch ein bisschen darum, dass man für immer in den Rollen verhaftet ist, die man in der Familie hatte, und dass man auch in manchen Situationen, mit denen man dann, auch wenn man schon erwachsen ist, konfrontiert wird, dass man dann so ganz schnell in eine Kinderrolle zurückfällt, weil man sich einfach noch nicht bereit fühlt für die schlimmen Ereignisse.
Welche Gefühle verbinden Sie denn mit dem Wort Weise? Was hat das? Ich habe das Gefühl, es hat eine Energie für Sie, wenn ich Ihr Buch lese.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich habe meine Eltern selbst ja auch schon verloren. Ich muss schon sagen, für mich bedeutet der Begriff also wirklich was. Ich kann mich schon daran erinnern, als sie gestorben sind, dass man sich wirklich auf einmal wirklich zurückgelassen fühlt. Und ich kenne das aber auch von Leuten, die als ihnen das passierte, schon längst über 70 waren. Ich glaube, das ist, egal wie alt man ist, irgendwie ein ziemlich, ziemlich ähnliches Gefühl des Alleingelassenwerdens. Und deswegen hat dieses Wort, Sie haben das Energie genannt. Ja, das hat eine Energie in dem Sinne, dass das ein Ereignis ist, das danach einfach das Leben auf eine Weise bestimmt.
Und ich habe da gleich damit angefangen, weil ich dachte irgendwie, das ist auch etwas, das betrifft viele und das treibt ja auch diesen Roman voran. Und aber nochmal andersrum gefragt, als promovierte Historikerin haben Sie ja die Wahl. Sie können breit wissenschaftlich nach den Toten fragen oder als Schriftstellerin können Sie konzentriert subjektiv mit sich selbst über die Toten sprechen.
Genau, das ist richtig. In der historischen Arbeit habe ich mich, ja, wenn man das so sehen möchte, auch nur mit toten Menschen beschäftigt. Also manchmal ist das ja auch so eine Erkenntnis, dass man sich überlegt, alles, was in der Geschichte passiert ist, ist einfach von Menschen gemacht worden und die meisten davon leben nicht mehr. Das ist natürlich dann auch die Herausforderung, so einen ganz speziellen Teil des Lebens dieser Leute zu rekonstruieren. Aber das ist ja letztlich, was man macht. Und in der Romanarbeit habe ich dann zum Glück ein bisschen mehr Freiheit in dem Sinne, dass ich Lücken besser füllen kann, einfach durch Fantasie.
Und Witz bei Ihnen auch ganz oft. Nochmal von vorne beginnt eine Tochter in der Wohnung ihres Vaters, der gerade gestorben ist, mit einer Suche, die eine Erzählung wird. Sie sucht dort nach Geld erstmal und der Telefonnummer von ihrer Schwester. Aber was denken Sie, was sucht die da eigentlich?
Ja, das ist wahr. Die braucht zwar ein bisschen Geld für die Beerdigung und so weiter, aber eigentlich versucht sie nochmal die Spuren ihrer Familie zu finden und zu verstehen, warum dieses ganze Familienkonstrukt so krachend auseinandergebrochen ist. Und und in der Konsequenz macht sie sich dann auf die Suche nach ihrer größeren Schwester, von der sie sich auch wiederum im Stich gelassen fühlt und versucht eben zu retten, was zu retten ist.
Und das ist eine Familie mit einem jüdischen Vater aus Siebenbürgen, einer bayerischen Mutter, die sich interessanterweise mit kritischer Theorie auskennt und mit dem Holocaust sehr gut auskennt. Dieses Paar hat zwei Töchter. Und das ist eine Familie, in der ständig gestritten wird. Sie haben das angedeutet. Was würden Sie sagen, wie unglücklich sind die eigentlich zusammen?
Ja, die sind wahnsinnig unglücklich. In der Familie gibt es so ganz seltene Momente des Glücks. Es wird aber auch erwähnt, dass sich eigentlich keiner mehr an die erinnern kann. Außer vielleicht die Ich-Erzählerin, die eben die jüngere Schwester ist und die von sich selbst sagt, dass sie von so einer gewissen Harmoniesucht getrieben wird. Und die Familienmitglieder sind, glaube ich, die werden, glaube ich, auch isoliert schon unglücklich. Aber sobald die dann zusammenkommen, entstehen da wirklich so ganz negative Synergieeffekte, weil auch noch jede Figur allen drei anderen immer die Schuld an dem Unglück gibt. Also so die sind.
Das ist der Königsweg.
Richtig.
Immer alle anderen sind schuld.
Natürlich. Alle anderen sind schuld.
Passt perfekt in der Familie.
Und genau. Alle sind dadurch halt immer subkutan ganz beleidigt, was ich eigentlich eine tolle Konstellation finde und was ich auch aus so meinem eigenen Erleben ganz gut kenne.
Und Rosa denkt dann, immer streiten und immer wieder versöhnen und streiten, das kann doch nicht schon immer so gewesen sein. Und dann sagt sie sich, vielleicht nochmal von vorne erzählen. Was haben Sie für Erfahrungen? Wie viel ändert das, wenn man sich sein Leben nochmal neu, nochmal von vorn und vielleicht anders erzählt?
Ja, das ist eine witzige Frage, weil auch darauf der Titel ein bisschen abspielt. So, indem man zurückschaut und sich sein Leben selbst nochmal erzählt, macht man ja betreibt man oft einen riesigen Aufwand, um sich selbst eine neue Identität dabei zu geben. So, ja, dann ist das passiert und dieses und jenes schlimme Ereignis, aber dann bin ich ganz gestärkt daraus hervorgegangen. Aber das Lustige ist, und ich finde, das ist auch das Lustige an der Geschwisterkonstellation, die Geschwister kennen einen ja schon so lange. Also das ist ja die längste soziale Beziehung, die wir im Leben haben. Und die durchschauen das natürlich sofort. Also die sehen dann so, nein, du bist überhaupt nicht die Person, die du gerade auszugeben scheinst. Und darauf spielt das auch so ein bisschen an. Also das finde ich irgendwie das Tolle an der Konstellation. Man kann der überhaupt nicht entkommen. Also man kann von den Geschwistern, man kann sich versuchen loszureißen, aber die kennen einen und die sabotieren eigentlich jedes nochmal von vorne, wenn man so möchte.
Und es ist ja ein Roman und es ist ja keine psychologische Heldenreise, die irgendwie sich das Leben neu erzählt. Es ist ein Roman und damit bleibt es einfach auch total widersprüchlich für die Protagonistin.
Genau. Also das bleibt widersprüchlich. Die Leute sind total widersprüchlich. Und ich habe das aber auch alles so ähnlich im richtigen Leben beobachtet.
Und so eine ähnliche Familienaufstellung hatten Sie ja auch schon im ersten Roman, in dem Roman Otto. Mutter, Vater, zwei Kinder, jüdischer Vater als Figur im Zentrum. Hatten Sie Zweifel, ob Sie gleich wieder über eine Familie schreiben wollen?
Nein, ich hatte interessanterweise keine Zweifel, weil als ich den ersten Roman geschrieben habe, ist bei mir der Wunsch entstanden, sich nochmal eine andere Familienkonstellation anzugucken. Und ich habe den Roman deswegen am Anfang auch also so als ironischen Arbeitstitel nochmal von vorne genannt. Das ist dann, irgendwie sind wir da hängen geblieben. Und ich wusste aber, dass, ja genau, und ich habe den Kosmos, ich würde schon sagen, dass der verändert ist, aber die Konstellation, da haben Sie recht, die ist ganz ähnlich. Aber das fand ich dann eigentlich auch, ich finde das ja eigentlich immer ganz sinnvoll, wenn man über das schreibt, was man gut kennt. Und ich wusste, dass ich den Fokus anders lege, dass die Figuren ganz andere sind, sodass dieses nochmal von vorne schon auch stark ironisiert ist. Und ich persönlich finde halt, dass dass diese Familien, in denen sozusagen schon von der Herkunft und kulturell und religiös überhaupt nichts zusammenpasst, das hat natürlich auch so ein irrsinniges, humoriges Potenzial. Und das wollte ich gerne nochmal ausschöpfen.
Und was sagen Ihre Freunde so über Sie, so im Privaten? Hey Dana, du hast Daddy-Issues?
Ja, habe ich zumindest schon mal gehört, muss ich sagen.
Weil wieder ein Vater, so ganz zentral, um den sich ja irgendwie, auch wenn der also viel defensiver ist, um den dreht sich einfach so viel letztlich, ne?
Ja, das ist, glaube ich, auch, da bin ich auch ein bisschen freudianisch unterwegs. Aber ich beobachte das schon, dass diese Bindung zwischen Töchtern und Vätern eine ganz starke ist und eine sehr spezielle. Also die finde ich sehr interessant, die habe ich ja auch im ersten Roman wirklich, sagen wir mal, positiv sehr, sehr, sehr genau untersucht. Aber das interessiert mich schon sehr, wie wir in diesen Konstellationen verbleiben. Selbst wenn eine Person dann geht oder stirbt, kommt man aus dieser Geschichte eigentlich nicht mehr raus.
Sie erzählen auch von dem Teil der Familie, der in Israel lebt, und Sie erwähnen speziell die Zeit vor dem Yom Kippur-Krieg 1973, wo es in Israel so einen Blumenkinderfrieden gegeben hat. So beschreiben Sie es, eine Zeit, die liberal war, wo die jungen Israelis viel gefeiert haben, viel am Strand gewesen sind. Stimmt das, dass Sie ein ähnlich leichtes Israel auch noch mal erlebt haben, als Sie dort zum Studium gewesen sind?
Ja, ein bisschen war das schon so. Ich war dann sogar länger als nur zum Studium da und habe dann letztlich über ein Jahr in Jerusalem gelebt. Und ich war natürlich, also ich habe viel Familie dort und hatte dann auch eine lange Fernbeziehung dorthin. Also ich kenne eigentlich schon dieses Gefühl, dass man in dem Land lebt und dass man irgendwie die Illusion hat, dass es jetzt alles so in Frieden und auf eine Weise ist man unangreifbar. Ich muss aber auch sagen, in Jerusalem zum Beispiel hat man diese Spannungen, also irgendwie hat man die schon oft wahrgenommen.
Man sieht die Mauer und so.
Ja, genau, ja. Man hat vom Unifenster aus hat man diese Mauer gesehen und man spürt die Spannungen teilweise auch wirklich im Alltagsleben. Und das sind dann so Kleinigkeiten. Einmal habe ich gesehen, wie irgendein Typ einfach so einen palästinensischen Lieferanten einfach völlig grundlos geschubst hat auf der Straße. Kein riesen Zwischenfall. Man spürt es, aber man verdrängt das dann natürlich total. Geht man halt wieder zurück ins Café oder in die Bar und denkt dann gar nicht so lange nach. Also es ist so ein Scheinfrieden, in dem man es sich dann natürlich auf eine Weise auch gemütlich macht. Ich glaube, dass es keinen Frieden gibt, hätte man natürlich wissen können, aber dass die Ereignisse gleich so schrecklich werden, war dann natürlich für alle doch ein ganz überraschender Albtraum.
Und eben an demselben Mittelmeer, wo Sie damals dann auch baden gegangen sind, an demselben Mittelmeer lag eben damals und liegt nun heute für die ganze Welt unübersehbar eben auch der Gazastreifen. Und Sie werden als deutsche Schriftstellerin mit einer jüdischen Familie ja auch ständig danach gefragt, habe ich den Eindruck. Was eigentlich?
Was ich gefragt
habe? Ja, was werden Sie gefragt im Zusammenhang so mit dem Massaker der Hamas und der israelischen Militärintervention in Gaza?
Das kommt wirklich völlig darauf an. Ich meine, zum einen muss ich sagen, dass ich jetzt auch nicht, dass ich schon auch mein Quäntchen dazu beitrage, weil ich antworte ja schließlich immer und ich frage darüber. Auch, genau. Ja, genau. Also ich darf mich jetzt auch nicht nur darüber beschweren. Und das kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute kommen dann halt zu meinen Veranstaltungen oder lesen meine Texte, weil sie sich entweder einfach bestätigen wollen oder weil sie sich an mir total abreagieren wollen. Das sieht man dann vor allem in irgendwelchen Kommentarspalten, in denen dann ganz schön was los ist. Also die Leute auch wirklich, wirklich mich wahnsinnig beleidigen. Aber ich nehme das schon so ein bisschen als so eine Frontenbildung wahr und genau, die einen sind für Team A, die anderen sind für Team B, aber dazwischen gibt's irgendwie ganz wenig. Oder wir hören die Leute, die dazwischen stehen, gar nicht so genau. Aber es war schon eine interessante Erfahrung, wie auch in Deutschland nach dem 7. Oktober auf einmal 80 Millionen Menschen zu Nahostexperten geworden sind.
Und jetzt mit dem Buch ganz konkret, also vor 2 Wochen haben Sie in der Zeit einen Artikel geschrieben, Tochter Zion. Da schreiben Sie über den Begriff des Zionismus, der ja auch so einen Bedeutungswandel gerade erlebt. Sie sprechen also öffentlich über diesen Konflikt im Nahen Osten, der auch hier in Deutschland eben ausgetragen wird, gerade in der Kultur, auch gerade nach der Berlinale und so hat man diese Bilder ausgetragen wird. Hat das eigentlich jetzt Konsequenzen für Ihr Buch? Beeinflusst Sie das aktuell jetzt zum Beispiel bei Ihrer Lesereise?
Ich habe jetzt nicht, also ich meine, die ganzen Termine und so, die jetzt feststehen, die wurden, glaube ich, alle vorher schon festgelegt. Aber was ich jetzt gemerkt habe, ist, dass ich halt bei vielen Veranstaltungen auf einmal, gestern hatte ich Personenschutz und das fand ich wirklich eine irre Erfahrung. Ich meine, die waren letztlich sehr nett und es war aber trotzdem, für mich war das schon ein sehr unbehagliches Gefühl, weil ich das einfach nicht gewöhnt bin, dass ich auf einmal das Gefühl habe, ich kann mich nicht mehr frei bewegen, weil ich habe jetzt ja auch nicht wirklich was angestellt oder sowas. Also dass ich sozusagen einfach nur wegen Dingen, für die ich gar nichts kann, auf einmal in der Öffentlichkeit geschützt werden muss. Das ist natürlich schon eine sehr schräge Situation.
Und wie ist es mit Ihrem Buch, Ihre Familie in Israel, wie weit kriegen die mit, dass es also wieder eine Familiengeschichte gibt, die an ihre eigene Familie anschließt?
Ach, das ist eine lustige Frage. Also ich habe in Israel noch einen ganz alten Onkel, hallo Onkel Robert, und Cousinen und Cousins, und die alle wahnsinnig viele Kinder haben. Und die sprechen alle sehr gut Deutsch, und zwar auch wahnsinnig lustiges, so 30er, 40er Jahre siebenbürgisches Deutsch, weil das ihnen halt mein Onkel beigebracht hat, und weil die in keiner deutschen Umgebung aufgewachsen sind, hat sich dieses total antiquitierte Deutsch erhalten. Also mein Cousin, wenn der ins Fitnessstudio geht, sagt er immer noch, dass er jetzt turnen geht und so, das ist wirklich süß. Und das andere Lustige an denen ist, dass die sich wirklich 0,0 für Literatur oder Kunst interessieren und wirklich nicht verstehen, was ich da überhaupt mache. Also sie kriegen natürlich ein Buch von mir. Ich bezweifle, dass sie das lesen, aber ist ja auch in Ordnung.
Ist ja vielleicht auch befreiend. Die lieben die Dana einfach dafür, dass sie Dana ist.
Ja, genau. Ganz genau. Und das, ja, wie gesagt, wir haben ja über Familie geredet, also die macht halt, was sie möchte, und wenn sie ein Buch nicht lesen will, dann liest sie es eben nicht.
Dana von Suffrin in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit ihrem Roman Nochmal von vorne, der ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 240 Seiten. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Thank you.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Über Mütter und das Muttersein oder überhaupt die Frage der Mutterschaft haben sich schon viele Autorinnen Gedanken gemacht. Das hat quasi eine Tradition, ob Simone de Beauvoir oder die Generation von Elisabeth Badinté oder Barbara Finken oder neuerdings Rachel Cusk und Sheila Heti, von schieren Ratgebern ganz abgesehen. Aber explizit über das Muttersein von Söhnen. Darüber gibt es wenig Literatur. Söhne großziehen als Feministin. Das neue Buch von Sheila Bayat schließt diese Lücke im Untertitel Ein Streitgespräch mit mir selbst, erschienen im Hansa Verlag. Hallo, Frau Bayat.
Hallo, Frau Schumacher.
Söhne großziehen als Feministin, also schon der Titel, der erzählt uns, dass hier zwei Felder aufeinandertreffen müssen, nämlich das Private und das Politische, was wir wissen es, nicht trennen sollten. Da ist die Mutter, das sind sie, die zwei Söhne hat, und da ist die gesellschaftliche Frage danach, wie wir geschlechtergerecht und geschlechtersensibel leben wollen und wie wir es auch tun. Lassen Sie uns erstmal darüber sprechen, wie sie dieses Thema getroffen hat, eigentlich ganz klassisch, ne, in dem Moment, schon als Ihnen klar war, ich bekomme einen Sohn.
Ja, ganz genau. Ich bin jetzt auch sehr beeindruckt, dass Sie dann direkt dieses Feld so erkannt haben, weil was oft passiert ist, dass Menschen diesen Titel lesen und erstmal sofort verstehen, ich will meine Söhne als Feministen erziehen oder zu Feministen erziehen. Das ist eine Frage, die ich auch behandle. Aber ja, mir geht es jetzt erstmal um diese zwei Positionen, die ich in diesem Buch wieder zusammenbringen möchte, weil sie für mich sehr entgegengesetzt zueinander standen für eine bestimmte Zeit. Der Moment, wo ich schwanger war oder bewusst schwanger war mit Jungs, mit meinen Söhnen, hat bei mir erst einmal bewirkt, dass ich das Projekt Sohn für mich aufgemacht habe, also mit der feministischen Brille darauf geguckt habe und mir eben vorgenommen habe, dieser Mensch wird eben nicht einer dieser Männer. Diese Männer, die ich aus der feministischen Position heraus bekämpft habe, die für mich viel im Wege standen in meinem Leben und natürlich auch die Frauen bedrohen. Und dieses Projekt Sohn, da habe ich natürlich dann ganz schnell gemerkt, dass sobald dann die Mutter in mir wach wurde, das als sehr ungerecht empfunden hat. Warum sollte ein Mensch plötzlich ein Projekt sein? Weil erst einmal darf er ja auf die Welt kommen und sein und auch ein Individuum werden und ist nicht sofort erst nur ein Sohn.
Projekt Sohn finde ich eigentlich eine ganz interessante Formulierung. Ich habe mich tatsächlich auch sehr wiedergefunden in dem Gedanken, oha, ich bekomme einen Sohn. Wie mache ich das als Feministin? Welche Werte kann ich ihm mitgeben? Aber auch vor allem, in was für eine Welt kommt er? Ich habe die Erfahrung tatsächlich dann gemacht, dass ich nicht alleine dafür verantwortlich bin. Also es gibt einen Vater, es gibt die Familie, es gibt Kindergarten, Schule, das ganze System. Also letztendlich landet man dann immer wieder bei der politischen Frage, in welcher Welt will ich leben und wie kann ich dafür kämpfen, dass sie so wird, oder?
Absolut. Und ich glaube, das ist auch das Outcome letztendlich aus diesem Buch. Es gibt einige Leerstellen für mich und das sind die Väter. Das sind auch viele gesellschaftliche Strukturen, wo wirklich eine Leerstelle gerade für Jungs entstanden ist. Wie wollen wir denn in Zukunft Jungs und Männer sehen? Welche Rolle haben sie in diesem Bild? Und ich glaube, die muss gefüllt werden. Für mich ist aber auch ein anderer Aspekt ganz wichtig und da ist dieser Untertitel für mich, dieses Buches, kommt ins Spiel. Der Untertitel lautet ja das Streitgespräch mit mir selbst und vor allem how to do it und vor allen Tipps und wer ist alles schuld und was muss sich alles ändern, stand für mich die Frage nach der Überprüfung meiner eigenen Einstellungen, also sozusagen der Werkseinstellung als Feministin. Und ich würde sagen, dass meine feministische Einstellung insofern so war, dass ich gesagt habe, ich setze mich ein gegen die Unterdrückung von Frauen. Ich setze mich ein für die Förderung von Frauen und Mädchen, für ihre Sicherheit. Und ich kann jetzt wirklich sagen, dass ich das sehr stark überprüft habe und jetzt wirklich sage, als Feministin setze ich mich gegen die Unterdrückung von allen Menschen ein. Ich setze mich für die Gerechtigkeit für alle ein. Ich setze mich für ein freies Leben für alle ein, für Individualität für alle. Und ich glaube, das ist dann auch genau der Erziehungsauftrag, den ich weitergeben will. Ich möchte gerne Menschen großziehen, die sich für die Freiheit für alle einsetzen, sich für die Gerechtigkeit für alle einsetzen, die gelernt haben, dass es nicht nur darum geht, die eigenen Rechte durchzusetzen, sondern zu schauen, wer ist weniger berechtigt als ich und wem muss ich helfen, um wem muss ich mich kümmern. Und bei Söhnen geht es eben darum, sie natürlich zu empathischen Menschen heranzuziehen, zu gerechten Menschen heranzuziehen, die sich dieser Rolle bewusst sind. Und gleichzeitig glaube ich wirklich fest daran, dass sie das am besten lernen, wenn sie selber auch Gerechtigkeit und Empathie erfahren konnten in ihrem Leben.
Sie erzählen ja gleich zu Anfang, wie sie der Feminismus geprägt hat, also ihr Verhalten, ihr Denken, welche Erfahrungen sie auch mit toxischer Männlichkeit gehabt haben, zum Beispiel mit einem Redaktionsleiter, der sie wochenlang gegängelt hat im Praktikum. Und es ist klar, aus solch einer Erfahrung wächst erstmal Wut. Was ich aber dann mochte an dem Buch ist, durch die Erfahrung der Mutter zweier Söhne kommen sie immer wieder mit dem Blick auf die männliche Seite heran. Also die Frage danach, wie geht's eigentlich denen? Und das ist so ein Ausbalancieren, das ich in feministischen Kontexten oft vermisse.
Ja, vielen, vielen Dank. Und das habe ich wirklich meinen Söhnen und auch wirklich diesen mütterlichen Blick auf meine Söhne zu verdanken. Und sie haben aber auch bewirkt, dass ich meine eigene feministische Biografie überprüft habe und dass ich überlegt habe, wo überall ist für mich eigentlich der Feminismus im Moment sowieso geschlossen. Da geht's los mit mir als nicht rein biodeutscher Person, da geht's aber auch um non-binäre Menschen. Denn eigentlich, finde ich, gäbe es jetzt die Chance, sich zu überlegen, wenn wir männliche Gewalt beenden wollen und diese Form von Unterdrückung und Gängelung, wie ich sie an mir erzähle, wie sie mir vorgefallen ist, wie sie mir angetan wurde, dann müssen wir die Allianzen ja jetzt vergrößern. Mhm. Und diese männliche Gewalt zum Beispiel ist für mich das beste Beispiel. Es gibt ja immer noch so viel an männlicher Gewalt. Es gibt immer noch so viele Frauen, die davon bedroht sind. 90% der Vergewaltigungsopfer sind Frauen. 90% der Opfer von Morddelikten sind Männer. Und beides Mal sind die meisten Täter natürlich andere Männer. Also wenn wir männliche Gewalt beenden wollen, dann müssen wir die Männer dafür genauso gewinnen, weil diese männliche Gewalt sie ja auch bedroht. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend für mich selber. Mein Buch ist rausgekommen am 19. Februar und das war der Tag, an dem sich das schreckliche Attentat in Hanau gejährt hat. Und ich habe an diesem ganzen Tag sehr viel darüber nachgedacht, dass da jetzt auch Bücher und Statements der Überlebenden, und das sind ja auch Männer, die dieses Attentat überlebt haben. Und ich habe ganz viel darüber nachgedacht, was können wir eigentlich tun, um diese männliche Aggression zu beenden und uns auch an die Seite von Männern zu stellen, die Opfer dieser männlichen Gewalt werden und gleichzeitig einzufordern, dass zum Beispiel der Tag gegen Gewalt an Frauen nicht ein Issue nur für Frauen ist. Es hat mich richtig geärgert, dass dieser Tag im November immer noch nur von Frauen bespielt wird. Und wo sind wirklich auch die vielen, vielen Männer, die sich ganz offen gegen männliche Gewalt stellen? Und ja, es gibt auch weibliche Gewalt. Es gibt Männer, die Opfer von weiblicher Gewalt sind. Das müssen wir auch adressieren. Aber die große, große männliche Gewalt, die wir doch nun endlich beenden wollen, die muss eben auch durch das Beitun von anderen Männern beendet werden. Weil wenn wir diese Zahlen kennen, jede zweite Frau wird Opfer von Gewalt in ihrem Leben. Das heißt ja, jeder von uns kennt wahrscheinlich so eine Frau. Aber das bedeutet auch, dass viele von uns Männer kennen, die gewalttätig geworden sind. Also wo sind sie und wie können wir dem endlich Einhalt gebieten?
Ihre Idee ist ja, dass es Rollen braucht für Männer, für Jungs und dass zu wenig Angebote von diesen Rollen gemacht werden. Also jenseits des Superhelden, was soll da sein? Im Zweifel, sagen Sie, ist da der Nerd oder der Dummkopf, also quasi so das nach innen gerichtete. Haben Sie das tatsächlich so beobachtet, dass es zu wenig Halt gibt für eben so eine feministische Position auch bei Männern, in Männern?
Auf der Suche nach diesen Rollenvorbildern geht es ja aus feministischer Perspektive ganz stark darum, dass es so eine Identifikation gibt, dass es möglich ist, sich selber zu erkennen. Deswegen ist es ja für uns wichtig gewesen immer, dass es Frauen gibt, die etwas tun und dass es inzwischen diverse Rollenvorbilder gibt und eben auch HeldInnenfiguren gibt, die divers sind, damit sich ganz, ganz viele Menschen auch wiederfinden und natürlich auch diese Plausibilität für sich erkennen. Ja, das kann ich auch sein. Es gibt ja wunderschöne Beispiele von Kindern, zum Beispiel, die nicht biodeutsch sind und die sich dann plötzlich in Helden erkennen können und sagen, oh, das bin ich da auf dem Bildschirm. Und genau das brauchen wir auch. Und das ist auch Teil dieser feministischen Erfolgsgeschichte natürlich, dass es diese Vorreiterinnen, diese Beispiele gibt, dass es die Frauen auf den Titelblättern gibt und so weiter. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Und als Mutter von meinen beiden Söhnen, die jetzt zum Beispiel anders als ich blond, weiß und blauäugig sind, habe ich natürlich überlegt, wo sind eigentlich deren Heldenfiguren, mit denen sie sich eins zu eins identifizieren können, weil natürlich ist es für sie wichtig, zum Beispiel Person of Color zu sehen, die Heldenfiguren sein können, die Heldinnenfiguren sein können. Jetzt, wenn wir aber diese Identifikation ernst nehmen, dann muss es ja genau für diese Jungs auch weiter diese modernen Heldenfiguren geben. Und die finde ich nicht. Und was ich einfach gefährlich finde daran ist, sie dem zu überlassen, was es eben im Moment so ein bisschen gibt, dass es viele, viele andere Heldenfiguren gibt und dass sie im Grunde genommen zu einer abgeschriebenen Gruppe gibt. Und ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden, dass es mir um einen Beschützerinstinkt geht oder um eine Verteidigung von weißen Jungs geht. Um Gottes Willen, ich weiß, dass es dieses Movement gerade auch gibt und darum geht es nicht. Sondern es geht darum, genau diese Gruppe sich auch wieder zu nehmen und deren Heldengeschichten zu schreiben. Weil was ja passiert ist, dass im Moment eine große, große Bewegung da ist, diese Art von Bedrohung groß zu machen, die es für weiße Männer gerade gibt und sie absolut reaktionär zum Beispiel wieder aufzuladen, frauenfeindlich wieder aufzuladen. Ich sage nur Andrew Tate und wie sie alle heißen, weil wir das brach liegen lassen. Da sehe ich eine große Verantwortung für uns. Und wenn wir das so weiter überlassen, dann passiert hier ein großes, großes Feld, in dem sich gar nichts mehr abspielt, was gesellschaftlich positiv zum Beispiel aufgeladen ist, sondern was nur noch sich darum dreht, dass der Feminismus, dass die Diversität diese Männlichkeit jetzt bedroht und dass sie sich wieder zurückerobern gilt. Und ich glaube, da ist ein großes Vakuum entstanden. Und das ist nur mein großer Appell, diese Heldengeschichten zu schreiben, weil nur damit können wir natürlich auch unseren großen Anspruch formulieren an diese Gruppe von Jungs, die natürlich weiter viele, viele, viele Privilegien auf sich vereint. Das müsst ihr schaffen. Ihr müsst Teil dieser neuen Gesellschaft sein, in der sich natürlich vieles verändert hat. Ihr müsst diese empathischen Helden sein. Ihr müsst diese Menschen sein, die in diesem neuen Feld, wo einfach eine Diversität von Macht ja entstanden ist, euch dort einzufinden und eine neue Rolle dort einzunehmen.
Ich bin da ein bisschen zuversichtlich, ehrlich gesagt. Also mir begegnen oft junge Männer, die ganz gewandt sind im Wissen um Rollen und Codes, also die ganz fluide damit umgehen, also von Mode über Beziehungsmodelle. Ich dachte an einigen Stellen im Buch, na, vielleicht unterschätzen wir auch die jungen Männer.
Das ist sehr schön. Also dieses Feedback ist natürlich sehr, sehr schön. Ich hatte, als ich mich in diese Welt begeben habe, der Andrew Tates und Jordan Petersons dieser Welt und dieser Incels, also da hat mich wirklich das kalte Schaudern ergriffen. Und auch zu sehen, wie viele Männer ihnen folgen, wie viel Zuspruch sie bekommen. Und es gab ja ganz zu Beginn des Jahres eine Studie in der Financial Times, wo aufgezeigt wurde, Länder wie Deutschland, dass es ein großes Auseinanderdriften gerade in der jungen Generation gibt. Die jungen Frauen werden immer liberaler, sie setzen sich für die Demokratie ein und junge Männer werden konservativ bis reaktionär. Und das hat mich schon sehr erschüttert, muss ich sagen, weil dass es sich dann so auswirkt auf diese Art von Zusammenhalt, der dann auch an der Stelle so auseinanderdriftet, das hat mich ganz doll erschrocken. Nichtsdestotrotz sehe ich das auch, was Sie gesagt haben. Es gibt natürlich eine neue Generation von Jungs und vereinzelt konnte ich auch für das Buch mit Ihnen sprechen. Dann geht es auch vielleicht darum, sie darin zu bestärken. Ich hatte eine Begegnung mit einer Mutter, die mein Buch gelesen hat und die ihren erwachsenen Sohn daraufhin gefragt hat, sag mal, findest du denn, ich habe dich zum Feministen erzogen? Und dieser Sohn sagte dann, nein, du nicht, sondern meine Schwester. Und dann hat sie gefragt, warum denn? Und dann hat er gesagt, ja, weil sie hat mich nachts angerufen, wenn sie durch die Straße gegangen ist und Angst hatte und gesagt hat, hier ist jemand hinter mir, du musst jetzt mit mir am Telefon bleiben, ich fühle mich nicht gut. Und dann habe ich gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist, das Leben, wie bedroht sie sich eigentlich fühlt. Und das hat mich dazu geführt. Und dann habe ich zu dieser Mutter gesagt, ah, dann hast du ihn aber doch so erzogen, weil diese Empathiefähigkeit dieser Schwester gegenüber war ja in vielen anderen Generationen gar nicht da. Und zum Beispiel in der Generation meiner Mutter, ihre eigenen Brüder haben darüber sich gar keine Gedanken gemacht, dass es zum Beispiel ungerecht sein könnte, dass sie nicht studieren soll, aber die Brüder schon, sie als Brüder schon. Und das würde ich Ihnen wahrscheinlich zustimmen, dass schon eine größere Empathiefähigkeit da ist und dass wir die natürlich befördern sollen und können. Und in meinem Buch setze ich auch immer wieder an, dass ich meine Söhne beobachte und auch ihre Freunde beobachte und zum Beispiel beobachte, wie innig sie sich umarmen. Das sind ja auch so Momente, wo ich so versuche festzuhalten, ich hoffe, dass es so für euch bleibt, dass ihr weiter auch so zärtlich miteinander und mit anderen umgehen könnt. Und wahrscheinlich ist dann, ja, aus meiner Verängstigung und meinem Hoffen ist dann vielleicht auch dieser Ton entstanden, dass ich schon denke, oh, wir müssen da hinschauen, wir müssen da alarmiert sein.
Oder das Buch überhaupt. Ich meine, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Sie könnten auch einen Podcast machen oder ein YouTube-Format, was auch immer, was sollte ein Buch sein. Und ich muss sagen, ich habe es mit großer Freude und Aufmerksamkeit gelesen. Wem möchten Sie es am liebsten zu lesen geben?
Also erst einmal ist es so, dass ich wirklich ein so, so schönes Feedback von sehr vielen Eltern bekomme, jetzt nicht nur Mütter, sondern Eltern, auch Vätern bekomme, dass diese politische Komponente, die es gibt, wenn man heute Söhne großzieht, dass wir viel mehr darüber sprechen müssen. Also wie politisch, auch wie feministisch diese Rolle ist und auch als Eltern sich zu verstehen in dieser Rolle. Natürlich in diesem tagtäglichen Stress und den Kleinigkeiten und so weiter, aber es ist eine hochpolitische Rolle und dafür ist es natürlich wunderbar. Ich wünsche mir natürlich, dass viele Männer angeregt werden durch dieses Buch, weil diese Leerstellen, die entstanden sind, auch auf dieser Heldinnensuche, aber auch bei der Frage der Väterrolle, dass sie sich animiert fühlen, diese Leerstelle auszufüllen über dieses Buch und dass dieses Buch natürlich ein Appell ist an sie, diese Lebenswelt, die ich versuche aufzumachen, mir und meine Söhne sich zu spiegeln, vielleicht in der Vaterrolle oder auch in der befreundeten Rolle. Es können ja auch Männer sein, die befreundet sind mit Familien, wo es Söhne gibt und sich zu überlegen, könnte ich zum Beispiel diese Figur sein, die diese neuen Männerbilder auch verkörpert für diese Jungs, weil ich glaube, die braucht es auf jeden Fall.
Und das Thema ist natürlich so brennend aktuell in dem einen Moment der Geschichte geschrieben, dass das Buch zwangsläufig und hoffentlich sogar altern wird. Haben Sie schon dran gedacht, wie es ist, wenn Ihre Söhne dann irgendwann so in 20 Jahren mal das Buch zur Hand nehmen und das lesen? Was würden Sie sich wünschen, was bis dahin passiert ist?
Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht. Es gibt ja einen Aspekt, der ganz mütterlich jetzt, sage ich mal, ist ja, dass ich sie in diesem Buch zum Beispiel auch mich mit ihren tatsächlichen Namen beschreibe, sondern mit anderen Namen und auch versucht habe, sie möglichst auch abzuschirmen von einem voyeuristischen Moment, dass es ganz viel um mich geht, dass es eher darum geht, mich zu sehen, mich auch in sehr deutlichen Konturen zu sehen, mich auch angreifbar natürlich zu machen, aber auf gar keinen Fall sie. Und ich habe mir das ganz oft vorgestellt und ich habe dieses Buch ja begonnen zu schreiben in Form von Briefen. Und ich habe mir dann schon oft vor, also Briefe, die ich an meine beiden Söhne geschrieben habe. Und ich stelle mir dann schon oft vor, ob sie mir vielleicht dann in 10, 15 Jahren Briefe schreiben können, wie es jetzt für sie ist. Weil was ich ja damals gemacht habe, war, ich hatte das Gefühl, diese Männer, die mich unterdrückt haben oder gegängelt haben, klein gemacht haben, dass ich wie so eine Art Naturkundemuseum erstelle, im Sinne von, die wird es bald nicht mehr geben, aber wir wollen auch nicht vergessen, wie sie waren, weil das war eben so, so schlimm für Frauen. Und ich stelle mir dann eben ganz oft vor, wie sie das beschreiben werden in dieser neuen Welt, vor diesem Hintergrund des, sage ich jetzt mal, Naturkundemuseums. Und ich stelle mir diese Welt als wirklich, wirklich sehr spannend und schön vor, sehr frei, weil ich zeichne ja auch ganz zum Schluss das Bild oder die Möglichkeit, was wäre, wenn diese ganzen Geschlechterzugehörigkeiten eigentlich dann gar keine große Rolle mehr spielen, also dass nicht genau dieser Moment entsteht, ach Gott, ein Sohn, sondern dass dieses absolut Individuelle im Fokus stehen kann und dass sowohl die weiblichen als auch die männlichen Merkmale, aber im Grunde genommen alle auch menschlichen Merkmale jederzeit jedem und jeder zur Verfügung stehen können. Und das ist das, was ich mir vorstelle, wie meine Söhne hoffentlich dann, meine Kinder groß werden und wie die Welt dann für sie sein könnte.
Sheila Bayat, Söhne großziehen als Feministin, ein Streitgespräch mit mir selbst. Das Buch ist gerade im Hansa Verlag erschienen. Ein Buch, das privat erzählt, ins Politische geht, das die Tür öffnet für eine gerechte Gesellschaft. Danke fürs Gespräch und danke fürs Buch, Frau Bayat.
Vielen, vielen Dank.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Der Grund kann Ursache sein und er kann auch der Boden sein im konkreten und im übertragenen Sinn. Der Grund, und das haben Christiane Grefe und Tanja Busse gemerkt, als sie über Boden und Böden geschrieben haben, so heißt das Buch der beiden Journalistinnen, der Grund, die neuen Konflikte um unsere Böden und wie sie gelöst werden können. Eine der beiden habe ich jetzt hier, Christiane Grefe in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern. Christiane Grefe hat für lange Zeit für die Süddeutsche geschrieben, für die Zeit geschrieben. Jetzt schreibt sie vor allem Bücher, ist mein Eindruck, über Dinge, die ihr unter den Nägeln brennen. Willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Potenziell ist jeder Quadratmeter Boden auf dieser Erde mehrfach verplant. Sagen Sie, es wird eng auf dieser Welt. Das ist Ihr Argument, mit dem es wesentlich losgeht. Potenziell kann man ja auch mit möglicherweise übersetzen. Also wie groß ist die Möglichkeit, dass es wirklich zu eng wird auf dieser Welt?
Ich würde sagen, es ist schon so weit. Also wir sind ja auf das Thema gekommen, als wir einfach mal all die Wände übereinander gelegt haben, die sich nicht nur Deutschland, sondern auch in internationalen Abkommen die ganze Welt vorgenommen hat. Also die Agrarwende, die Energiewende natürlich, den Klimaschutz, die Entscheidung, weniger Böden zu versiegeln, also Naturschutz, mehr Raum zu verschaffen und so weiter. Mehr Wohnungen zu bauen. Wir werden immer mehr Menschen, die müssen Dächer über dem Kopf haben. Wir brauchen neue Infrastrukturen, zum Beispiel für die Energiewende. Und das alles hat immer auch mit Fläche zu tun. Also Sie haben gerade gesagt, der Grund ist immer Boden, er ist Fläche zugleich. Und Flächen sind einfach begrenzt. Und das merken wir an allen Ecken und Enden, wenn wir die Zeitung aufschlagen, auch schon an ganz konkreten Konflikten. Also wenn Rebellen bei Tesla die Stromleitungen kappen, dann hat es auch damit zu tun, dass dort Wassergebiete versiegelt zu werden drohen. Wenn die Bauern auf die Straße gehen, hat das etwas mit dem Konflikt zu tun, was machen wir in der Landwirtschaft, wie nutzen wir die Böden. Auch den Bauern wird immer mehr Fläche weggenommen.
Und so ist es ein Buch voller Beispiele tatsächlich. Und Sie haben jetzt Tesla zum Beispiel erwähnt. Sie erwähnen natürlich auch den Hambacher Forst. Das sind so alles Nachrichtenberühmtheiten, eben auch der Konflikt mit den Bauern, den Sie gerade erwähnt haben. Bei welchen Beispielen hatten Sie das Gefühl, da haben wir was entdeckt, da sind wir jetzt gerade investigativ erfolgreich?
Es war, glaube ich, gar nicht so sehr ein einzelnes Beispiel, sondern uns ist es eher darauf angekommen, die vielen Beispiele, die wir so jeden Tag als kleine Nachrichten lesen oder auch als größere Berichte mal zusammenzudenken, also die Zusammenhänge zu sehen, nämlich dass das alles nicht mal zueinander passt und dass wir uns verständigen müssen, wo wir bei der Nutzung der Böden Prioritäten setzen wollen. Und ich glaube, auch ein Beispiel, das man als gängig bezeichnen kann, ist die Diskussion über das Tierwohl. Da reden wir über die Tiere, da reden wir über Fleischkonsum. Aber einer der wichtigsten Aspekte dabei ist eben auch, dass die Tierzucht, so wie wir sie im Moment betreiben, halt extrem viel Land beansprucht für Futterflächen. Und das ist dann eine politische Entscheidung, ob wir diese Flächen vielleicht besser anders nutzen, nämlich für Klimaschutz, für die Erneuerung der Natur, damit wir wieder Grundwasser bilden können und CO2 speichern können. Ist nur ein Beispiel, aber es sind ganz viele, wo man auf andere Prioritäten kommt, wenn man die Sachen zusammendenkt.
Und in diesem Zusammendenken, so schnurrt Ihr Buch tatsächlich von einer Ebene zur anderen so vor sich hin. Und ich habe nun in meiner Rolle, Sie zu fragen, war ich bei dem Punkt, Mensch, das geht alles so geschmeidig, das scheint alles ohne Rest zu stimmen. Sie kommen mal, Sie haben diese These und dann wird diese These immer wieder begründet und Sie kennen selber den journalistischen Impuls. Also wo sind die Zweifel? So, wo ist die Stelle, wo Ihnen Sachen begegnet sind, die nicht ins Bild gepasst haben, wo Sie selber dachten, Mensch, okay, also da holpert unsere These oder da gibt's eine gegenläufige Entwicklung, die also vielleicht die Eindeutigkeit, dass wir auf so eine katastrophische Enge zusteuern, was die Bodennutzung angeht, in Frage stellen würde.
Ich glaube, ehrlich gesagt, die Kernthese ist schon einfach richtig, dass die Konflikte sich überall zuspitzen. Und wenn es Zweifel gab, dann an der Lösung, ne? Also an der Bereitschaft zu den Lösungen vor allen Dingen. Also es gibt Lösungen, es gibt viele Lösungen, es gibt viele kleine Lösungsansätze, die man multiplizieren kann. Aber die Frage ist eben, ob wir dazu politisch bereit sind. Denn das hat uns vielleicht sogar am klarsten überzeugt nach dieser, wie Sie sagen, Sammlung von Beispielen. Und vielleicht haben Sie da recht, dass man da als Journalist eben versuchen will, immer wieder zu überzeugen. Uns hat am meisten doch überrascht, wie wenig das im Bewusstsein ist. Und uns ist immer klarer geworden, dass alles darauf hinausläuft, dass wir weniger verbrauchen müssen. Und weniger verbrauchen, das heißt eben auch Verzicht, das ist so ein furchtbares Tabuwort, aber ich glaube, es läuft eben auf ein gewisses weniger von Produktkonsum und auch weniger eben von Fleischkonsum und weniger Mobilität hinaus. Und da wollen sich halt wenige mit auseinandersetzen. Und es ist eine unpopuläre Forderung. Aber aus unserer Sicht zeigt die Begrenzung der Böden, dass ganz klar, wir können sie nur einmal nutzen. Oder wir müssen lernen, sie mehrfach zu nutzen. Auch das ist aber eine politische Herausforderung. Also man kann zum Beispiel Photovoltaik und Landwirtschaft zusammenbringen.
Darum geht es ja dann auch in dem Buch. Aber ich würde noch mal bei diesem Punkt bleiben, dieser unterschiedlichen Rollen, die man im Journalismus ja hat. Also Sie fangen, wenn ich das so zuspitze, Sie fangen als Journalistinnen an und merken gegen Ende des Buches immer mehr, dass sie eigentlich aktivistische Positionen beziehen, weil sie sagen, immer deutlicher werden, also dies und jenes müsste sich ändern und sie denken über Lösungsszenarien nach. Haben Sie das an sich selber auch gespürt, diesen Wechsel, dass die Distanz weniger wird in dem Maße, wie sie diesen Fakten begegnen?
Also ich bin da ehrlich gesagt grundsätzlich eher nicht der Meinung, dass Journalisten sich einer Positionierung enthalten sollten, denn das tun sie sowieso nicht. Also dieser berühmte Satz, der dann immer zitiert wird, dass sich der Journalist mit keiner Sache gemein machen solle, auch keiner guten, der ist ja sehr aus dem Kontext gerissen worden. Da ging es um Nachrichtenjournalismus. Und bei Nachrichtenjournalismus natürlich soll man nur Fakten berichten. Aber in einem Buch, in dem man sich so umfassend mit einem und vielen Themen beschäftigt hat, mit Ungerechtigkeit, mit wirklich brutaler Ungerechtigkeit global, da finde ich das auch legitim. Ich finde es sogar eine Aufgabe von Journalisten, dann auch Lösungen so darzustellen, wie man sie recherchebasiert für richtig und wichtig hält. Und dann können sich ja Leute anders positionieren. Also wir wollen ja auch über Lösungen streiten. Und dazu muss man erstmal eine Position auch präsentieren. Und das ist richtig, das haben wir auch gemacht und aus Überzeugung.
Dann lassen Sie uns an dieser Stelle dem Buch mehr unter die Haube gucken. Ihnen ist ja der Blick auch unter die Oberfläche wichtig, auch unter die Oberfläche der Böden. Ich hatte das Gefühl gehabt, ein gutes Bild ist der Blick der Regenwürmer. Was sehen Sie da mit dem Blick der Regenwürmer?
Da sehe ich eine ganz eigene Welt, einen ganz eigenen Kosmos. Also ich werde jetzt mich nicht erdreisten, die Wahrnehmung der Regenwürmer wiedergeben zu wollen. Ich weiß offen gestanden nicht, ob die riechen, schmecken, sehen. Ja.
Aber ich finde, dass Ihr Buch einem ganz viele Hinweise gibt.
Aber es ist auf jeden Fall richtig, dass sich die Regenwürmer in einem Kosmos bewegen, den wir uns kaum vergegenwärtigen. Wir haben immer das Gefühl, der Boden da unter uns, das ist irgendwie so ein lebloses Substrat und da kippt man ein bisschen Dünger rein und dann wächst was raus und vielleicht verrottet das noch und dann wächst aber wieder was Neues raus. Aber was alles unter dieser Oberfläche lebt an Krabbeltieren, eben Regenwürmern, aber zig anderen Würmern, an Pilzen mit grenzenlosen Geflechten, die sich als World Wide Web irgendwie unter dem Boden ausbreiten, an Mikroorganismen, an Flattertierchen, an Bakterien. Das ist eine Artenvielfalt, wie sie unendlich viel größer ist als oberhalb der Oberfläche. Und die Artenvielfalt oberhalb wäre ohne diejenige unterhalb des Bodens gar nicht möglich. Und dem haben wir in der Tat ein langes Kapitel gewidmet, weil das einfach viel zu wenig in unseren Köpfen ist. Wir reden jetzt zwar davon, dass wir Humusbildung dringender in den Blick nehmen müssen, dass wir dafür viel tun müssen, aber was das eigentlich heißt und wer uns dabei alles hilft und wen wir blindlings zum Beispiel durch den Einsatz von Chemie zerstören, wem wir blindlings zum Beispiel durch den Einsatz von schweren Maschinen die Lebensräume kaputt machen, das wissen wir kaum. Und ich glaube, dass bringt dann auch so eine Demut mit sich, so einen Respekt auch vor dem Boden, der einen auch nochmal anders auf seine Versiegelung blicken lässt. Und vielleicht darf ich das nur kurz sagen. Wir haben uns politisch vorgenommen, die Bodenversiegelung drastisch runterzufahren. Eigentlich auf null, aber erstmal auf 30%. Das sollte sogar bis 2030 passieren. Im Moment geht die Kurve wieder nach oben. Also wir versiegeln wieder mehr von diesen hochlebendigen Strukturen, die wir Boden nennen.
Das wäre so wie die unterirdische Dimension des Buches im Boden. Und andererseits gibt es aber eine Draufsicht wirklich, wo Sie an einer Stelle sagen, also wenn es um diese Verteilungsthemen geht, das stünde also wirklich ein Thema, was da wie ein Elefant im Raum steht beim Thema Boden. Worauf spielen Sie da an?
Der Boden ist begrenzt. Also es gibt halt nur so viel Boden, wie der Globus rund ist. Und in einem Land wie Deutschland gibt es eine begrenzte Menge von Boden. Man kann ihn nicht vermehren. Und das heißt, es ist immer auch eine Verteilungsfrage.
Eine Eigentumsfrage.
Und im Augenblick haben wir eben eine Tendenz, die durch viele Ursachen gespeist ist, dass immer mehr Land in immer weniger Händen landet und damit eben auch die Entscheidung darüber beeinflusst wird, wie dieses Land genutzt wird. Also Landgrab ist so ein Schlagwort, das man meistens und übrigens auch zu Recht mit dem globalen Süden assoziiert, wo dann große Plantagen entstehen, unter anderem auch für unseren Konsum. Aber Investoren aus anderen Zusammenhängen als der Landwirtschaft, also Banken, Unternehmen, private Eigentümer, die ihr Geld anlegen wollen, und zwar sicher anlegen wollen, denn Boden ist immer eine sehr sichere Geldanlage, die kaufen auch in Deutschland immer mehr Land auf. Und das Stichwort Höfe sterben ist gerade im Kontext jetzt auch der Bauernproteste ja ins Scheinwerferlicht geraten. Das passiert aber eben seit vielen Jahrzehnten kontinuierlich und ist in den letzten Jahren extrem galoppiert. Wir diskutieren in dem Buch, was das bedeutet. Das ist durchaus kontrovers. Also manche sagen, es ist doch super, wenn wir jetzt eher große, effiziente Agrarunternehmen haben, die sich alle Technik der Welt leisten können, um den Boden ökologisch verantwortungsvoll zu bewirtschaften. Aber die Erfahrung lehrt eben, dass die Economy of Scale eher zu einer Monotonisierung der Bewirtschaftung führen. Und wir plädieren, ja, wir plädieren auch dafür, da ist es wieder, dass man schon die bäuerlichen Betriebe unterstützt, weil auch in anderen Wirtschaftsbereichen eben Vielfalt auch immer Kreativität bedeutet, Ideenreichtum. Das ist aber auch nur ein Aspekt von Grundbesitz in den Städten. Haben wir die Debatte über den Wohnungsbau, über große Immobilienunternehmen, die auch sehr viel Entscheidungsmacht darüber haben, wer in welchem Stadtviertel sich Wohnen noch leisten kann.
So ist es eben dieser Elefant, eben wie radikal stellt man die Frage nach dem Eigentum? Und zum Ende werden sie dann sehr deutlich. Sie sagen, das mit der Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, das wird nichts mehr. Sie sagen, wir brauchen eine geerdete Gesellschaft. Ganz kurz noch ein paar Stichworte. Wie würde die denn aussehen?
Wir meinen schon, dass wir eben, ich habe es gerade schon gesagt, mit weniger auskommen müssen. Und das setzt voraus, dass Ideen, die Teilen zum Beispiel, also Teilen von Autos, ja, Teilen von Dingen, die man ohnehin nur alle 5 Jahre mal braucht, dass die einfach sehr viel stärker unterstützt werden müssten. Dass man Urban Gardening und andere Gemeinschaftsprojekte, die viele positive Effekte gleichermaßen haben, also auf der einen Seite den ökologischen Effekt, den Effekt einer gesunden Ernährung, aber auch den eines Miteinanders, dass wir in den Städten und auch auf dem Land ohnehin gerade auseinanderfallen sehen, dass man all diese Dinge, die vordergründig erstmal klein wirken, einfach stärker politisch unterstützen, ihnen Wind unter die Segel pusten sollte. Aber es geht eben auch um Bodenpolitik. Es geht zum Beispiel über die Frage, ob man Besitz an Grund und Boden begrenzen sollte. Das ist eine ganz konkrete Diskussion gerade in Sachsen, wo man ein Agrarstrukturgesetz plant oder diskutiert jedenfalls, bei dem das der Fall wäre. Es geht um Pachtpreisbremsen, um Mietpreisbremsen. Also es gibt viele, viele politische Hebel, mit denen man die Gesellschaft erden könnte.
Christiane Grefe in der ARD-Radio-Kulturnacht unter Büchern. Sie hat zusammen mit Tanja Busse Der Grund geschrieben, die neuen Konflikte um unsere Böden und wie sie gelöst werden können. Das Buch ist im Antje Kunstmann Verlag erschienen, hat 240 Seiten. Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Und das war die ARD Radio Kulturnacht unter Büchern, übertragen von Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR 2, WDR 5, dem RBB Kulturradio und MDR Kultur.
Und alles auch online zu haben in der ARD Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Leipziger Buchmesse 2024 mit aktuellen Frühjahrsbüchern. Und vielleicht ist es ja auch so, wie Philippe Dion es mal gesagt hat, wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht in die Apotheke, sondern zu meinem Buchhändler.
Ja, und nix verscheuchte böse Träume, so zuverlässig wie das Rascheln von Papier. Eine gute, gesunde und friedliche Nacht da draußen. Ahoi und lesen Sie gut, sagen Carsten Tesch und Katrin Schumacher.